Ich hatte noch die schönsten Musikaufnahmen schon verdorben durch solchen lächerlichen kleinen Fehler.
Aber jetzt das funktioniert ja.
Ja, ja. So, also, Herr Heim hatte also gesagt, um auf den Darwinismus dazu sprechen zu kommen, dass diese Ereignisse, wenn sie in dem Sinne von Darwin ablaufen würden, so langsam vor sich gingen, dass eigentlich die Zeit seit Existenz der Erde gar nicht ausreichen würde, dass sich das alles realisiert hätte können, was tatsächlich aber realisiert worden ist.
Ja.
Schlussfolgerung, es muss eine steuernde Intelligenz geben, die die einzelnen Entwicklungsstufen beschleunigt hat.
Beziehungsweise eingreift.
Oder steuernd eingegriffen hat, sodass es in viel kürzerer Zeit erfolgen konnte. Also quasi eine Art bei einer Selbstorganisation. Ne?
Also dem kann ich nur zustimmen. Also ich kann das Prinzip der Schichtung der einzelnen Ebenen nehmen. Wenn Sie also zu unterst, also die subatomare Ebene haben.
Meinen Sie damit die Elementarteilchen?
Elementarteilchen, superelementaren Teilchen, dann darüber also die molekulare Ebene, dann haben Sie darüber die schon etwas diffizileren Systeme bis hierauf, also bis zu den biologischen Systemen. Jede eigene Ebene, hierarchische Ebene, hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten.
Ja.
Und jetzt ist so, dass
zum Beispiel jede das Zustandekommen einer chemischen Bindung. Ne?
Ja, ja. Das heißt also, jede Ebene hat ihre eigenen Gesetze, die letztlich wieder unabhängiger so zu sein scheinen, also von der anderen Ebene, von der unterbefindlichen Ebene. Wenn es eine Ebene, wenn also Art steuernde Prinzipien existieren, wie man es in der Biologie also erkennen kann, dass es nach dem, dass bevor noch irgendein System existiert, bereits schon eine Idee davon existiert, dann muss also dieses Prinzip durchgreifen, also kann nicht also nur in der obersten Ebene vorhanden sein, sondern müsste eigentlich schon in der untersten Ebene irgendwie vorkommen und von unten herauf also steuernd, also durchgreifen.
Also es müsste so eine Art Soll-Ist-Vergleich erfolgen, wenn man mal den Ausdruck aus der Technik verwendet. Dieses steuernde Prinzip muss wissen, welchen Zustand die Natur auf der unteren Ebene hat, dass da so unser Ist-Wert angestrebt wird, eine neue Form. Das heißt, es wird ein neuer Sollwert vorgegeben und nun pendelt sich das wieder auf eine neue Realisierungsebene ein.
Ja, man könnte annehmen und könnte sagen, also man bräuchte dazu also keine neuen Gesetze. Das könnte ja auf derselben Ebene also zustande kommen, auf der gleichen Ebene. Die könnten also dort also aufgrund von Randbedingungen also realisiert werden.
Ja.
Könnte man.
Innerhalb also einer Ebene.
Innerhalb einer Ebene.
Ja, ja.
Aber die Natur, aber zu unterst darf, wenn eine Steuerung vorhanden ist, also wird ein Steuerprinzip von unten nach oben möglich sein.
Von unten nach oben?
Und nach unten und von oben nach unten möglich sein. Also,
ja, aber von oben doch dann nur, soweit es schon realisiert ist, ne?
Ja,
manifest
ja.
geworden
ja,
ist.
Ja.
Dann wäre eine Kommunikation möglich.
Und, aber so auch also von unten nach oben hin.
Auch das wäre denkbar, ne? Ja.
Und
aber das würde dann kaum eine, doch eine Weiterentwicklung wäre auch schon denkbar, dass sich das irgendwie höher organisiert. Aber Sie sagen ja, dass ich das richtig verstanden habe, dass diese steuernde Ebene, die steuernde Intelligenz eben weit außerhalb aller Hierarchien sich befindet, aller manifesten Hierarchien.
Ja, nein, ich wollte darauf eingehen, dass es nach der derzeitigen Physik also auf der untersten Ebene also subatomare Teilchen existieren.
Gut,
naja. Aber dass Steuerprinzipien, also nicht vorhanden sind auf der untersten Ebene.
Es kann aus der Ebene der subatomaren Teilchen kann sich nicht das Atom gebildet haben.
Das heißt, es muss irgendwo ein Prinzip vorhanden sein, also das irgendwie steuernd eingreift und beispielsweise also die Moleküle aufbaut.
Ja, dazwischen Atome und dann weiter zu den Molekülen. Ja.
Das heißt, also es gibt irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, die auf der untersten Ebene, ganz zur untersten Ebene, schon im Ansatz vorhanden sind,
ja,
die also jenseits dessen, was materiell ist, existiert.
Ja. Ja.
Und das wäre also dieser Transkoordinatenraum, der...
Könnte man das einfach als ein Informationsfeld bezeichnen?
Ja, ja, als Informationsfeld. Mhm. Als Informationsfeld, also das ist auch von den Transkoordinatenraum in den R4 eingreift.
Ja.
Der R4 existiert nicht in der Form, wie man sich derzeit physikalisch vorstellt. Punktweise kann man also jeden einzelnen Punkt kann man Koordinaten zuordnen, die sind eindeutig festgelegt, sondern von den Transkoordinatenraum wird abgebildet in den R4 ein abgebildeter Transkoordinatenraum, der also Wahrscheinlichkeitsamplituden liefert und die Unschärfe der Raumzeit bedingt. Also die Beine sind zwei Räume vorhanden.
Einer, ja, der, aber die Unschärfe der Raumzeit, müssen wir die jetzt unbedingt betrachten an dieser Stelle. Es geht ja jetzt eigentlich nur um darum, die Information, die also nicht manifest ist, als ja. Feld oder wie die in diesen Bereich der Materie, in die verschiedenen Hierarchien hineinwirkt.
Na, ich denke nur daran, dass ein Teilchen ja keine fixe Lage im Raum zuordnenbar ist, sondern also die Information bekommt, also wo es sich aufzuhalten hat.
Ja.
Das heißt, auf der primitivsten Ebene
ja.
wird so etwas also vorkommen.
Mhm.
Und wie kommt das zustande? Das heißt also, die Raumzeitkoordinaten, nicht das Teilchen, würde demnach also, sich also da irgendwie da hin und her hüpfen, sondern die Raumzeitkoordinaten würden sich ändern.
Ja, ja.
Jetzt sind die abgebildeten, es sind zwei miteinander verknüpfte Räume, die in diesen R4...
Und zwar die Raumzeitkoordinaten dieses Teilchens, dieses...
Ja, ja,
virtuellen
ja.
oder fiktiven Teilchen. Die würden also jetzt sich verändern und
sich verändern.
Ja.
Und gut. Würden also damit also einen Raum bilden. Das ist also etwas Immaterielles, das also von den Transkoordinatenraum hinein wirkt in unsere Raumzeit.
Und wie bezeichnen Sie diesen Transkoordinatenraum? Welcher ist das? Welcher R?
Ist auch ein R4, der aber abgebildet wird, der liefert also die Wahrscheinlichkeitsamplituden für den Aufenthalt.
Also dann ein Raum R4', meinst du?
R4', ja.
R4,
und die beiden also sind miteinander verknüpft.
Gut.
R4 mit R4'.
Okay, gut. Das habe ich, glaube ich, einigermaßen verstanden.
Ja. Und das zeigt hier, dass also steuernde Prinzipien vorhanden sind, die energetisch, die nicht energetisch sind und in unsere Raumzeit hineinwirken. Und jetzt kann man die Schlussfolgerung, könnte man die Schlussfolgerung, so wie Heim sie gezogen hat, ziehen, dass also das auch also bei höheren Systemen der Fall ist.
Ja.
Weil, also ich habe...
Also jetzt nicht bei Elementarteilchen, sondern bei Molekülen,
oder
vielleicht schon bei niederen Lebewesen.
Ja, ja, weil das geht ja aus der Theorie, also aus der Schrift geht ja das gar nicht hervor,
nee.
Dass für höhere Systeme also diese Steuerung zustande kommt.
Auch makroskopischer Systeme.
Also makroskopischer, das geht ja nicht hervor, das ist also ein Irrtum, also wenn man das also so darstellt. Das ist seine Interpretation.
Ja. Das gibt aber jedenfalls die Theorie nicht her, dass die makroskopischen Systeme in gleicher Weise gesteuert werden.
Das ist nicht eindeutig damit also aussagbar.
Gut. Sehr wohl aber auch für die Ebene der Teilchen,
ja, für die Teilchen
bis zu den Molekülen.
Bis zu den, also im subatomaren Bereich.
Im subatomaren Bereich, ja. Und auch im... Damit auch im nicht belebten Bereich.
Im nicht belebten Bereich, ja. Und das andere würde also quasi Kompetenzüberschreitung sein. Nicht? Also, weil wenn ich jetzt sage, also, wenn ich das jetzt verallgemeinere und sage, also, das gilt jetzt auch also für den höheren Bereich.
Ja, höher geordnete also Systeme.
Höher geordnete Systeme.
Komplexere Systeme, wie zum Beispiel belebte Systeme.
Ja. Das heißt also, diese G4 wirkt also, wird abgebildet in den normalen R4 und bewirkt dort also das Auftreten von Wahrscheinlichkeitsfeldern.
Ja.
Aber es ist noch nichts Aber man kann jetzt annehmen und sagen, diese Wahrscheinlichkeitsfelder können so gesteuert sein, sodass sich also Moleküle entsprechend gruppieren und zum Beispiel eine DNS bilden.
Aber da setzt bereits die Spekulation ein.
Ja, ja, das ist die Spekulation.
Oder die Arbeitshypothese.
Ja, die Arbeitshypothese.
Die Theorie sagt das jedenfalls nicht eindeutig.
Nein, die Theorie.
Also das tut sie noch nicht.
Nein, das tut sie nicht.
Gut, klar, ja.
Ja. Ja. Also, das nur zur Abgrenzung.
Wieso grenzt sich die Theorie da so ab? Warum sagt sie das Molekülebene und weiter nicht?
Ich sage nur, das wurde bewiesen mathematisch.
Ja.
Über das andere wurde ja nichts bewiesen.
Aha, könnte man das noch machen? Muss man da noch Arbeit reinstecken? Oder?
Es ist nur die Frage, wie man das beweisen sollte. Ne?
Aha. Naja, also naiv, wenn ich naiv rangehe, sagen, ja, wenn man das für die Atommoleküle, dann könnte man es doch fortsetzen.
Ja,
was
dann,
hindert
ja.
Sie?
Ja, na, das hindert niemand dran, aber ich möchte rein klar abgegrenzt haben, was also wirklich in dem Buch drinnen steht und
gut.
Was nicht drinnen
also
steht.
Also kann man sagen, das andere ist noch nicht gemacht.
Es könnte möglich sein. Interpretieren kann man es, dass man sagt, dass man die Schlussfolgerung zieht, also das für die subatomare Ebene gibt es also so eine quasi eine nicht energetische Steuerung.
Ja.
Aber man kann aber sagen, wenn es so einen G4 gibt, also der so nicht energetisch steuert, warum kann das nicht genauso also für komplexere Systeme sein? Und wenn sie komplexere Systeme sind, also bewirken genauso wie also in der Quantentheorie, nach der Quantentheorie, also Molekülgruppen sich also integral verhalten, so kann das also genauso jetzt also für diese höher komplexen Systeme der Fall sein und es könnte eine intelligente Steuerung sein.
Mhm. Auch bis auf in die belebte?
In die belebte.
Welt oder wie man es bezeichnen will.
An sich ist interessant, also dass es also neben der reinen Materie mit ihren Kräften, blind wirkenden Kräften, es ja doch etwas nicht Materielles gibt, was irgendwie steuernd also wirkt.
Ja, ja, ja. Und Sie sagten, das kommt aus dem G4. Ja?
Aus dem G4, das ist
ich hatte vorhin gesagt, R-4. Und
ja, es ist egal, wie Sie
nennen. Aber Sie nennen es G4, damit keine Verwirrung entsteht.
G4 ist jener Raum, der die Koordinaten x9 bis x12 enthält und durch Projektion in unsere Raumzeit, in den R4, abgebildet wird.
Gut, jetzt ist auch sauber formuliert. Ja.
Ja. Und dort ergibt sich ein R4', und der wird also mit dem statischen Raum, der dort existent ist, sich zusammen verknüpfen und einen Raum R4 quer liefern, der also das Produkt also von diesen zwei Räumen ist, von einem abgebildeten Transkoordinatenraum und dem rein statischen Raum materieller, der materielle Eigenschaften wiedergibt. Kann man so formulieren, das, was also Hein mit seiner sechsdimensionalen Theorie geschaffen hat, das ist also dieser R4, dieser statische, quasi statische Raum und der andere, also der mit die Wahrscheinlichkeiten liefert und aus der Quantentheorie hier bekannt ist, ist der Raum, der abgebildet wird aus diesem G4 in den R4 hinein.
Das heißt, dieser Raum R4', der ist sozusagen schon bekannt gewesen. Denn normalerweise, oder man könnte ja eigentlich sagen, warum dieser Umweg über R4', warum geht es nicht von G4 direkt auf R4? Warum ist dieser R4' notwendig?
Weil sie damit auch wieder das Teilchenwellen Verhalten erklären können.
Aha.
Das Teilchenverhalten wird durch einen R4 wiedergegeben, dass er also genau seine Ortszeitkoordinaten hat. Und die Welleneigenschaften werden also durch die Quantentheorie geliefert und die durch die Abbildung dieses G4 in unseren R4 hinein zustande kommen. Die beiden können sie nicht miteinander also trennen.
Der Teilchendualismus. durch wen wird bestimmt, ob uns das Elektron als Teilchen oder als Welle im Experiment erscheint?
Durch die Messapparatur, wird festgestellt, also je nachdem, welche Messapparatur ich verwende, wird es sich einmal als Teilchen und dann wieder als Welle.
Naja, gut, Doppelspaltversuch, der
ja,
Jungs. Aber es ist. Aber spielt, hat R4' dabei irgendwas, eine Funktion?
Der R4' liefert also die Welleneigenschaften.
Aha.
Und der R4 liefert die Teilcheneigenschaften.
Gut. Ja, und jetzt habe ich die Verknüpfung der Quantentheorie dadurch.
Ja, ja.
Aha.
Und damit haben Sie also das Bild, dass Sie die Beine nicht voneinander trennen können.
Ja. Ja. Erklärt sich damit auch dieses EPR-Experiment, das EPR-Paradoxon, als dann großen Bedeutung
geht? Sie meinen also, dass zwei Teilchen also ja. auseinander...
Die Nicht-Lokalität.
Ja. Also meiner Meinung nach sind die beiden über die Transkoordinaten miteinander verbunden und können Informationen austauschen.
Die Transkoordinaten jetzt von welchem Raum zu welchem?
Die jenseits des R4 liegenden Koordinaten.
Liegen die in R4'?
Die Koordinaten, die jenseits also des R4 liegen, also x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12.
Ach, die benötigen Sie alle dazu?
Eigentlich für die Wahrscheinlichkeitsaussagen sind nur, ist der G4 notwendig. Also
der G4?
Man kann sich auf den G4 beschränken. Ne?
Ah ja, gut. Gut.
Das ist so... Der jenseits der Raumzeit liegt,
ja.
Über den sind die beiden Teilchen miteinander verbunden.
Ja. Ja, ja, das ist jetzt klar. Der wäre der R4' nur für den Welle-Teilchen-Dualismus, für den Wellencharakter des Elektrons maßgebend ist.
Ja.
Hat bei dem EPR-Experiment der G4 die ausschlaggebende Funktion. Ja, aha. Ja. Lösen sich damit eigentlich alle Fragen auch, die sich aus der Quantentheorie ergeben, dieser Streit, der Kopenhagener Streit und
die Frage
die Interpretation
ist also,
welche, der Quantenmechanik?
Welche Deutung hat jetzt also, welche ist die richtige?
Es gibt ja eine Menge von, jetzt als die richtige.
Man könnte sagen, dass am ehesten noch der Heisenberg-Deutung am nächsten kommt. Der Heisenberg-Deutung, also die Aussage, ich weiß nicht, ob Sie diese Deutung von Heisenberg kennen.
Ich habe sie nicht parat, ich habe sie aber zu Hause notiert. Von Heisenberg und von Neumann und von Kopenhagener
Schule. Es gibt dann noch also die Bewusstseinschaft, Realität und die Deutung also von Everett. Also dass
das ja, sagt, das habe ich auch.
Dass sich also das Universum in eine Vielzahl von Universen aufspaltet.
Ja, gibt's ja, 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 richtig, bei Everett.
Ja.
Auch, ja.
Also die stimmen am wenigsten. Am ehesten also wird also der Heisenberg-Deutung Genüge getan, dass also vor einem Messprozess also das Teilchen eine präexistenzielle Existenz hat.
Weder ein Teilchen noch Welle,
es ist
unbestimmt.
Es hat eine magere Existenz. Magere Existenz und daher
Was ist eine mager ist so unphysikalisch, kann man sagen, eine potenzielle Existenz.
Potenzielle Existenz,
ja. Das passt das aber.
Ja, also es spricht auch von Potenz,
ja. Ja, ja. Gut. Es ist also unentschieden, ob Welle oder Teilchen, es existiert potenziell, ist es einfach, ja, dann ist es, wie soll man es ausdrücken, ein Ding oder ein Individuum, ein potenzielles, das noch nicht entschieden ist, ob es Welle oder Teilchen wird.
Ja, wenn es gemessen wird, dann hat es ja sowieso dann nur mehr Teilchencharakter. Wenn eine Messung stattfindet, dann, wenn ich einen Bildschirm habe,
ja,
dann messe ich, dann wird es irgendwo auftreffen.
Ja, aber dann ist es ja das nicht Teilchen potenziell existent,
System, sondern dann hat es faktische Existenz.
Faktische Existenz, ja.
Vorher kann ich dem einen Wellencharakter zuordnen.
Einen Wellencharakter zu ordnen. Naja, aber wenn Sie jetzt ein Geiger-Müller-Zählrohr nehmen,
dann habe ich aber schon wieder Messvorgang.
Ja, ja. Dann war es aber potenziell ein Teilchen.
Ja, darüber kann ich ja keine Unterscheidung. vor dem Messvorgang, also kann ich ja keine Unterscheidung treffen. Ne?
Eben, das ist also so eine Art androgyner Zustand, oder?
Ja.
Ja, nicht Männlein, nicht Weiblein, nein,
es existiert in einem Zustand von, jenseits von Raum und Zeit.
Ja.
Und realisiert sich dann erst in der Raumzeit, weil man der Gefühl, der liegt ja jenseits, also der Raumzeit, und realisiert sich dann erst, also wird abgebildet in unsere Raumzeit hinein.
Ja, ja.
Und realisiert sich erst. Das heißt also, es kommt der Raum und kommt die Zeit ja erst hinein.
Ja, 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 das ist richtig, das ist klar, das habe ich, glaube ich, verstanden. Herr Heim sagte, dass Sie eigentlich die ganze Quantentheorie jetzt, dass sie automatisch sich ergibt aus der Theorie. Spielt der, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage formulieren soll, um daran zu kommen. Ist das jetzt erst offensichtlich durch die Einführung des G4 geworden? Hat sich das da aus dem mathematischen Formalismus herauskristallisiert? Zur Überraschung, Moment mal, das ist ja eigentlich die Wellenfunktion, oder... Wie war der Vorgang? Was ist daran beteiligt eigentlich an der Offenlegung der Quantentheorie aus Ihrem Formalismus? Kam das durch die Einführung des G4 plötzlich, oder bei welcher Entwicklungsstufe des Modells wurde das plötzlich offenkundig?
Ja, es wurde so offensichtlich, also bei der Überlegung, also welche Eigenschaften der G4 hat.
Aha.
Und welche Eigenschaften den Koordinaten x7, x8 zukommt. Und schon in Band 1 haben wir also, habe ich gemeinsam festgestellt, dass also die Elementarlängen, ich kann den einzelnen Koordinaten Elementarlängen zuordnen. Den R4 kann ich die Koordinaten ds0 zuordnen, die Planck'sche Länge.
Diese 10^-35.
Ja, 10^-35 Meter.
Ja.
Der Zeit kann ich eine imaginäre Elementarlänge, also I mal C mal T, I mal C mal Delta T zuordnen.
Ja.
Jetzt ist die Frage, hat sich heimgestellt, also bei seinen R6, also welche Elementarlängen haben die kann man den Koordinaten x5, x6 zuordnen.
Ja.
Hat sich herausgestellt, also dass die IDS0 zuordnenbar sind. Also imaginäre Koordinaten, imaginäre Elementarlängen zuordnenbar sind.
Imaginäre Elementarlängen, ja.
Imaginäre, genauso wie der Zeit.
Wurzel aus minus 1 oder?
Ja, Wurzel aus minus 1, genauso wie also der Zeit.
Ja.
Jetzt ist die nächste Frage. Welchen Elementarlängen lassen sich also x7, x8 zuordnen? Da hat sich dann herausgestellt, dass die also gänzlich anders geartet sind.
Aha.
Die Elementarlängen. Und zwar liefern die eine, die sind auch imaginär, und liefern eine Elementarlänge DLV, die etwa bei 10^-33 Meter liegt. Und das ist aber genau, wenn Sie es genauer betrachten, die Vereinheitlichungslänge der elektroschwachen mit der starken Wechselwirkung.
Da tritt auch
auf. Da tritt es schon auf.
Ist das nur reiner Zufall?
Na, das ist aus der Mathematik direkt herausgefallen.
Ja.
Dass es eine Elementarlänge auftritt, die Vereinheitlichungslänge der Elektroschwachen mit der starken Wechselwirkung wiedergibt.
Das war so überraschend, das konnten Sie gar nicht voraussehen.
Nein, wir haben es nicht vorausgesehen, also aus dem Formalismus, aus der Mathematik heraus, wie wir die einzelnen Elementarlängen bestimmt haben, ist das auf einmal herausgekommen.
Ja.
Und das heißt also, die haben also, dadurch ist sofort die Vermutung aufgetreten, die sind also der quantentheoretischen oder informatorischen Koordinaten zuordnenbar. Also die also mit der Quantentheorie verknüpft sind.
Ja.
Und dann hat sich die Frage gestellt.
Gab es keine andere Interpretationsmöglichkeit, dass man sagt, dass zufällig die Zahl 10^-33 auch eine ganz andere Bedeutung an dieser Stelle, in dieser Funktion als Koordinate haben könnte. War das eindeutig, dass das die Verknüpfung
ist? Es ist eine andere Frage gewesen, nachdem Heimel so seine sechsdimensionale Theorie entwickelt hat. Das ist eine halbklassische Theorie. Das heißt, sie umfasst ja gar nicht, also die Quantentheorie.
Ja.
Das ist die Frage, ja, wenn sie es nicht umfasst, ja, wo sind denn dann also die Koordinaten, die diese Quantentheorie bestimmen?
Eben.
Das heißt also, entweder, da muss es irgendwie unter den Tisch fallen lassen, entweder ist die Theorie falsch. Das heißt also, es kommen aber die Elementarmaßen und es kommt alles richtig raus.
Ja.
Oder sie ist zu eng gesteckt.
Ja.
Das heißt, über den R6 hinaus gibt es noch zusätzliche Koordinaten, die dafür maßgebend sind.
Ja, ja,
also
ja.
War das noch wiederum ein Kriterium dafür, dass also dass das quantentheoretisch also interpretierbar wäre.
Ja, denn das war ja eine große Schwäche vor einigen Jahren noch, wenn man mit Schulphysikern darüber sprach, also, das ist kein Wort von der Quantentheorie zu sehen, ist sie im Herrnheim unbekannt oder schon ganz zu spatten an dem Punkt. Ja.
Es ist aber so, dass seine Theorie eigentlich sehr gut ist, weil sie liefert also die Quantenzahlensätze und die Masse der Elementarteilchen,
ja.
Also den sogenannten Teilchencharakter,
ja.
Aber nicht den Wellencharakter.
Das ist der springende Punkt jetzt.
Und der Wellencharakter kommt jetzt also durch diesen G4 und durch diese X7, X8-Koordinaten hinein.
Das ist eine handfeste Aussage. Ja. Das ist eine handfeste Aussage.
Und dadurch also wird die Theorie vollständig.
Ja. Ja. Ist das, oder? Müsste man das auch experimentell belegen können, um die Richtigkeit dieser Theorie zu stellen? Ich meine, die anderen Zahlenwerte sind ja extrem genau. Ne? Auf zig Dezimalstellen kommen die Massen der einzelnen Teilchen raus.
Ja.
Ne? Lässt sich jetzt dieser Teil der Theorie auch irgendwie entsprechend prüfen auf seine Richtigkeit hin?
Lässt sich dadurch, müssen wir sagen, glaubhafter machen, dass beispielsweise die Wechselwirkungskonstanten mit diesem Ansatz eines R12 also zustande kommen.
Ja.
Naja, gut. Und die Wechselwirkungskonstanten sind nichts anderes, aber die Erzeugungs- und Vernichtungswahrscheinlichkeiten vom Wechselwirkungsteilchen.
Ja.
Also
ja.
Geben Wahrscheinlichkeiten wieder.
Ja.
Die Wahrscheinlichkeitsamplituden.
Ja.
Und dann könnte man, das habe ich also erst gestern, die Idee habe ich erst gestern gehabt, habe ich noch zu Heim gesagt, man könnte eines versuchen. Es geht, das zeigt sich ja gerade sehr schön bei seiner Theorie, dass bei ihm zwar die Massen und die Quantenzahlensätze herauskommen, aber nicht die Zerfallszeiten.
Eben.
Und die Zerfallszeiten sind die Wahrscheinlichkeiten.
Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus, klar. Sie müssten jetzt also in der Lage sein, auch die Zerfallszeiten
ja, da müsste man die Funktion. Das heißt also, mit dieser mit diesem Mengenkalkül und mit diesem Ansatz von Dimensionszahlen bzw. Besetzungszahlen müsste man letztlich also den Versuch machen, die einzelnen Zerfallszeiten herauszubekommen.
Die Halbwertszeiten
vorauszusagen. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage.
Ja, und das wäre eine Ungeheuerlichkeit, wenn sich das bestätigen ließe.
Ja,
denn das kann kein Mensch bisher.
Nein, also man müsste jetzt schrittweise das weiter verfolgen.
Ich meine, also, wenn das jetzt noch gelinge, ja, dann bleiben eigentlich keine Fragen mehr offen. Und da ist auch der Ansatz für eine Kritik kaum noch möglich. Ne?
Ja.
Also beim ersten Teil hat man ja noch gesagt, oder ganz harte Kritiker haben gesagt, naja, er kriegt halt so genaue Zahlenwerte wie die einzelnen Massen der Elementarteilchen raus. Er hat einfach vorne schon das, was reingesteckt und es kommt
automatisch
das hinten richtig wieder raus.
Ne? Ja, ja, der Parameter hat hineingesteckt, der hat ja schon.
Aber in dem Fall, wenn es Zerfallszeiten, ist das ja schlecht möglich. Ne?
Na, also das.
Weil man nicht weiß, weil man gar keine andere Möglichkeit hat, das
Aber es ergibt sich also rein logisch
daraus. Ja.
Aus dem Ansatz, den ich jetzt also konzipiert habe, also wie also die Wahrscheinlichkeiten zustande kommen und wie also die Zerfallszeiten zustande kommen, die Wahrscheinlichkeiten zustande kommen, also mit diesen Mengenalgorithmus, mit denen man also auf die Wahrscheinlichkeits auf die Wahrscheinlichkeitsamplitum, also auf die Kopplungskonstanten gekommen sind. Müsste man hineingehen, weil die Kopplungskonstanten sind nichts anderes, als wie die Wahrscheinlichkeiten für den Zerfall und für die Entstehung von Teilchen.
Wie lange brauchen Sie jetzt noch, um das mal zu prüfen? Ob das klappt? Ist da noch ein sehr großer Aufwand erforderlich?
Da müsste man sich einmal hinsetzen und einmal sich das in Ruhe anschauen.
Ja, ob sich auch ein deutlicher Weg jetzt zeigt.
Ob sich da ein Weg zeigt,
wie
man das anpackt.
Ja.
Ob jetzt also die Dimensionszahlen an sich, die Kopplungskonstanten bestimmen, wesentlich sind, oder ob das die Besetzungszahlen von den einzelnen Elementarteilchen sind, die Heimpe seine Theorie verwendet hat, dann die entsprechende Funktion weiter ist, ist ja mehrdeutig. Also dieser Mengenalgorithmus lässt ja verschiedene Funktionen zu.
Ja.
Das heißt aber, ich kann nicht von Haus aus sofort sagen, diese eine Funktion muss jetzt hergenommen werden und die gibt sofort alle Zerfallszeiten wieder.
Ja.
Und dann sehe ich schon, ziehen wir nur mal
sehen, naja, gut. Aber jetzt haben Sie mir schon ein ziemlich abgerundetes Bild eigentlich erzählt, dass ich jetzt noch das verinnerlichen muss.
Ich hoffe, dass ich einen gewissen Überblick oder Ausblick gegeben habe.
Ja. Und ich glaube, jetzt schalten wir mal das Ding ab. Und dann weiß ich noch, was...